Wir stellen uns heute unter den Abschnitt Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Ich lese aber für den Zusammenhang schon ab Vers 1 und der eigentliche Abschnitt ist dann Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Und ich lese ab Vers 1 und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an, also Jesus, zu seinen Jüngern zu sagen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt wird, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen habt, im Licht gehört werden, und was ihr in den Kammern ins Ohr geredet habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht für denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennig verkauft? Und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so seid nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantworten sollt oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er, also Jesus, er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er aber sprach zu ihnen: Gebt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wo ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist, bei Gott. Liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet: Sei kein Narr. Man könnte auch sagen: Sei nicht unvernünftig oder sei nicht dumm, sei kein Dummkopf. Das ist heute das Thema. Ich werde eine kurze Wiederholung machen. Es waren ja einige von euch beim letzten Mal nicht da. Klaus hat die Bibelstunde beim letzten Mal gehalten. Ihr könnt sie nachhören auf der Homepage, da ist sie drauf, mit dem Namen Menschenfurcht und Gottesfurcht. Deswegen mache ich jetzt nur eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Also Jesus hatte, ja, da war die Volksmenge und da waren Tausende von Leuten. Jesus redete zu den Jüngern, aber man kann davon ausgehen, dass die Volksmenge Jesus zuhörte oder ihn hörte. Und was hatte Jesus da gesagt? Da ging es um sehr, sehr viele Themen. Es ging einmal um Heuchelei, das war Vers 1. Hütet euch vor der Heuchelei, hatte Jesus gesagt, denn Heuchelei ist wie der Sauerteig, er verdirbt dein ganzes Leben und am Ende kommt eh alles ans Licht. Dann ging es um die Menschenfurcht. Wir sollen uns nicht vor Menschen fürchten, weil Menschen können uns nichts tun. Höchstens uns töten, aber mehr können sie auch nicht tun. Stattdessen sollen wir Gott fürchten, denn der kann Menschen in die Hölle werfen. Dann ging es darum, dass sich die Jünger nicht fürchten sollen vor den Menschen, weil sie verstehen sollen, dass sie kostbar und wertvoll sind in Gottes Augen. Selbst die Haare sind gezählt. Gott gibt Acht auf seine Jünger. Die Jünger sollen sich furchtlos vor den Menschen bekennen zum Herrn Jesus Christus. Dann wird er sich auch zu ihnen bekennen vor den Engeln Gottes. Aber wer sich nicht zu Jesus bekennen wird, der wird dann auch verleugnet werden von den Engeln. Dann ging es aber darum, dass wer Jesus Christus lästert, dass dem vergeben werden kann. Und wer den Heiligen Geist lästert, dem kann nicht vergeben werden in alle Ewigkeit. Und dann ging es noch darum, dass man sich nicht sorgen soll, wenn man vor den Machthabern steht und sich verantworten muss, weil der Heilige Geist dann die rechten Worte eingeben wird. Also wirklich sehr, 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 sehr viele Themen. Und jetzt, also sehr wichtige Themen, es ging um Himmel und Hölle, es ging um Vergebung, es ging um die Frage, wird sich Jesus Christus nach dem Tod zu dir stellen? Und jetzt unser Abschnitt, Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Also, die Vorschrift für Erbschaften, die finden wir in 5. Mose 21, 17, das müssen wir jetzt nicht lesen. Es war so, dass der erstgeborene Sohn doppelt so viel erhalten hat wie der andere Sohn. Und wir wissen das jetzt nicht, wie das jetzt hier war. Wahrscheinlich war das der jüngere Sohn und der andere war der ältere Sohn. Wir wissen das nicht genau. Wahrscheinlich wollte der ältere Sohn überhaupt nichts abgeben. Und es war so, davon geht man aus, dass diese Streitfälle oft von Rabbinern geschlichtet wurden. Und das war jetzt eben die Erwartung an Jesus, dass Jesus das eben machen soll. Und wie reagiert Jesus jetzt? Was sagt Jesus jetzt? Vers 14. Er, Jesus, sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Warum ist Jesus hier so schroff? Warum lehnt er das ab? Nun, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um solche Familienstreitigkeiten zu lösen. Das war nicht seine Aufgabe. Das ist nicht der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Jesus ist auf die Welt gekommen, um Menschen zu retten. Nicht alle Menschen, sondern die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Jesus ist gekommen, um einen viel wichtigeren Rechtsstreit zu lösen, nämlich der Rechtsstreit zwischen Gott und den Menschen. Denn der allmächtige Gott ist zu Recht zornig auf uns Menschen. Gott muss die Menschen bestrafen wegen der Ungerechtigkeiten, wegen der Sünden. Und Christus ist auf die Welt gekommen, um diesen Streit, um diese Feindschaft zu schlichten. Jesus ist gekommen, um ein ewiges Erbe, ein geistliches Erbe zu schenken. Deswegen heißt es in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus ist gekommen als der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Deswegen ist Jesus gekommen. Und Jesus spricht jetzt in Vers 15, er sprach zu ihnen: Gebt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. In Vers 1 hatten wir das, da hat Jesus vor der Heuchelei gewahrt. Er hat gesagt: Hütet euch vor der Heuchelei. Und hier sagt er, dass wir uns vor der Habsucht hüten sollen. Und zwar vor allen Formen der Habsucht. Habsucht, das ist dieses unstillbare Verlangen, dass man immer, immer, immer mehr haben will, dass man nie mit dem zufrieden ist, was man hat. Und dieser Mann hier, der zu Jesus kam, sein eigentliches Problem war die Habsucht. Wir kennen jetzt nicht genau den Hintergrund, wir wissen jetzt nicht, wer Recht hatte, wer Unrecht hatte, aber wir können daraus schließen, dass sein Problem die Habsucht war. Und Jesus deckt jetzt diese Sünde auf und er sagt: Selbst wenn du jetzt dieses Erbe bekommen würdest, selbst wenn du Reichtum im Überfluss hättest, daraus besteht unser Leben nicht. Und dann erzählt Jesus dieses berühmte Gleichnis. Das ist natürlich auf diesen Mann gemünzt, aber natürlich können wir das auch auf uns beziehen. Lass uns mal dieses Gleichnis jetzt nochmal lesen ab Vers 16. Er, Jesus, aber sagte ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meine Weizen und meine Güter einsammeln. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Also wenn wir uns diesen Mann anschauen, ist das eigentlich einer, wo wir sagen würden, der hat es geschafft. Das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und der würde in der Welt ein großes Vorbild sein. Stell dir mal vor, dieser Mann würde jetzt Bundeskanzler werden. Also die Bundestagswahl, der Armin Laschet und so, die schaffen das alle nicht. Und dieser Mann wird jetzt Bundeskanzler und er sagt, so Leute, ich baue jetzt erstmal die Schulden ab, sind ja nur 2 Billionen und nehmen wir an, der wird die alle Schulden abbauen, würde dann einen Überschuss erwirtschaften und würde sagen, ja Leute, wir haben jetzt zu viel Geld, ihr müsst jetzt alle euren Job verlieren, aber ihr kriegt einen neuen Job, ihr werdet 3-mal so viel verdienen, müsst nur halb so viel arbeiten, könnt doppelt so viel Urlaub machen und euer Job wird einfach besser sein. Und stell dir mal vor, das würde alles so kommen. Der war einfach so erfolgreich und wird das alles hinkriegen. Und dann schau dir nochmal an, was er hier in Vers 19 sagt. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Wer wünscht sich das nicht? Wer würde sagen, nee, also das will ich jetzt nicht. Also ausruhen, essen, trinken, fröhlich sein, nee, das will ich nicht. Dieser Mann ist doch das perfekte Vorbild, oder? Und jetzt ist die Frage, was sagt Gott zu diesem Mann? Wie beurteilt Gott diesen Mann? Vers 20, Gott aber sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Statt Narr könnte man auch sagen, du Verstandloser, du Unvernünftiger, du Tor, du Dummkopf, wie auch immer. Aber was ist an diesem Menschen eigentlich dumm? Also warum wird er denn hier eigentlich dumm genannt? Was hat das damit zu tun? Ich meine, er ist erfolgreich, er will sein Leben genießen. Was hat das denn mit Dummheit zu tun? Wo ist denn da der Zusammenhang? Und dazu wollen wir uns nochmal genau anschauen, wie dieser Mann so redet. Lass uns mal auf seine Worte genau achten. Und da springt uns etwas sehr stark ins Auge. Wenn wir nämlich mal gucken, wie oft er das Wort Ich benutzt. Das ist doch sehr auffällig. Ich versuche es jetzt mal besonders zu betonen. Also der Mann, er überlegte bei sich selbst, da geht schon mal los, er überlegte bei sich selbst und er sprach, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Geht noch weiter. Und ich will zu meiner Seele sagen, und er spricht zu sich selbst auch noch, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre, und das sagt er auch wieder zu sich selbst, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Also ich habe jetzt gezählt, 6-mal das Wort Ich kommt hier vor in diesen kurzen Sätzen. Ich. Und dann noch 5-mal das Wort Meiner. Meiner. Also dieser Mann, wie soll man das sagen? Der denkt wirklich nur an sich. Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also sein ganzes Denken dreht sich nur um sich selbst und es kommen auch keine anderen Menschen vor. Also gar nicht. So überhaupt nicht. Es gibt hier ja noch halt irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, die Gegenstände, aber ansonsten ist das wie so ein Universum. Da gibt es nur ein einziges Ich, nämlich ihn selbst. Und das war's. Das heißt, das erste Problem von diesem Mann ist seine wirklich sehr erstaunliche, ziemlich krasse Selbstsucht. Und das größte Gebot ist bekanntlich die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, das hat der Mann jetzt hier nicht gemacht. Er gab natürlich nichts ab. Er hat nichts an die Armen abgegeben, er spendete auch nichts. Dieser Mann war voller Selbstsucht und Habsucht. Und wir können vielleicht mal als Kontrast so ein bisschen lesen, wie es in Jakobus 4 heißt, ab Vers 13, wie man es nicht machen sollte. Jakobus 4, ab Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Das passt eigentlich perfekt auf den Mann, oder? Die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Vers 15. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir auch dieses oder jenes tun. Und das hat er natürlich nicht gesagt. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ja, jetzt könnte man seine ganzen Sünden aufzählen, also Selbstsucht, Arroganz, Hochmut, Stolz und so weiter. Es kommt noch eine Sünde hinzu. Wir haben das nämlich ja schon gehört, Gott nennt diesen Mann einen Narr, einen Dummkopf. Und warum das so ist, ist halt die Frage. Also man kann sagen, okay, der Mann ist böse, er ist verdorben, er ist moralisch undankbar, aber was hat das jetzt mit Dummheit zu tun? Und vielleicht sehen wir das im Psalm 14. Können wir mal aufschlagen. Psalm 14. Da heißt es nämlich, der Narr, der Tor spricht in seinem Herzen. Der Narr, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und dann geht es weiter. Sie haben Böses getan, sie haben abscheuliche Taten verübt, da ist keiner, der Gutes tut und so weiter. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ja, das ist ein Atheist. Und die Bibel sagt, das ist dumm. Also wenn man in seinem Herzen sagt, es gibt keinen Gott, dann ist man dumm. Und dieser Mann in unserem Gleichnis ist ein sogenannter praktizierender Atheist. Das heißt, sein ganzes Leben ist danach ausgerichtet, als gäbe es Gott überhaupt nicht. Also es kommen keine anderen Menschen vor und Gott kommt auch nicht vor. Und das ist schlicht und ergreifend einfach dumm. Man könnte jetzt lange erklären, warum das so dumm ist, warum das unlogisch ist, warum das selbstwidersprüchlich ist. Aber ein Grund ist ganz einfach, es ist allein schon deswegen dumm, weil man sterben muss. Und das kann man eigentlich schlecht leugnen. Der Tod ist sicher wieder tot. Und dieser Mann hat das ignoriert. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir sollen daran denken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und genau das hat dieser Mann nicht gemacht. Er hat jetzt nicht an seinen Tod gedacht. Und das ist einer der Gründe, warum er nicht klug wurde, sondern warum er dumm war. Und da denken wir, was David schrieb im Psalm 39, ab Vers 5. Tu mir kund, Herr, mein Ende und das Maß meiner Tage, welches es ist, damit ich weiß, wie vergänglich ich bin. Siehe, wie handbreiten hast du meine Tage gemacht, und meine Lebensdauer ist wie nichts für dir. Ja, nur ein Hauch ist jeder Mensch, der dasteht. Ja, als ein Schattenbild geht der Mensch umher. Ja, vergebens ist er voll Unruhe. Er häuft auf und weiß nicht, was er einsammeln wird. Und nun, worauf harre ich her? Meine Hoffnung ist auf dich. Und dieser Mann hoffte nicht auf Gott, sondern er hoffte auf sich selbst. Er hat den Tod einfach komplett ignoriert. Nochmal Vers 19 jetzt in unserem Abschnitt. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Dieser Mann ist völlig naiv. Und was sagt Gott jetzt zu ihm? Also wir haben schon gehört, du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Das heißt, die Seele gehört nicht uns, sie gehört Gott. Und Gott fordert sie von dem Mann zurück. Der Mann muss sterben und dann steht er vor Gott. Okay, aber was heißt das jetzt für uns? Wir könnten jetzt lange über diesen Mann reden, aber was heißt das jetzt für uns? Und das sehen wir in Vers 21. So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. In der Bergpredigt sagte Jesus mal dazu, in Matthäus 6, ab Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Frage an dich, was ist dein größter Schatz? Was ist dir am wichtigsten? Wo sammelst du Schätze? Woran hängt dein Herz? Jesus hatte mal in Lukas 9, Vers 25 gesagt, denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich aber selbst verliert und Schaden nimmt? Dieser Mann in unserem Gleichnis, er war so erfolgreich, er war so reich, aber er hat seine Seele verloren und geht ein in die ewige Verdammnis. Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 6 ab Vers 17 folgendes. Den Reichen, und die Reichen, das sind wir alle als Deutsche, also wir können uns jetzt alle angesprochen fühlen, denn wir sind alle reich. Den Reichen, also den Deutschen, in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Genau das hatte der Mann gemacht. Ne? Er war hochmütig, er war arrogant und hat auf den Reichtum seine Hoffnung gesetzt. Und was sollten wir stattdessen machen? Sondern die Hoffnung auf Gott setzen, der uns alles reichlich darreicht zu was? Genuss. Zum Genuss. Interessanterweise, oder? Zum Genuss. Und lass uns mal schauen, was Salomo dazu sagt im Buch Prediger. Und da springe ich jetzt einfach mal direkt rein. Er sagt, Salomo im Buch Prediger in Kapitel 2 ab, ja, sagen wir mal Vers 24. Mal gucken, ob ich es hier auch finde. Prediger Kapitel 2, 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was der Mann gesagt hat in Vers 19. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Wo ist der Unterschied? Ist euch der Unterschied aufgefallen? Ich lese jetzt noch mal vor und achte mal auf den Unterschied. Also erstmal noch Salomo. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Und der Mann in Vers 19 sagt, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Wo ist denn da der Unterschied? Das klingt doch jetzt sehr ähnlich, oder? Weißt du, worin die sich unterscheiden? Und zwar muss man einfach weiterlesen. Deswegen, das ist immer der. Genau das ist das nämlich jetzt, ne? Wenn man jetzt nicht weiterliest, dann stellt man sich genau die Frage, wenn man das aus dem Kontext reißt. Man muss einfach weiterlesen, Prediger 2, 24b. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Genau das ist der Punkt. Und das hat der Mann in dem Gleichnis nicht gesehen. Das kommt von der Hand Gottes. Und dann können wir weiterlesen, Prediger, Vers 25. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Ja, die Antwort lautet natürlich niemand. Vers 26. Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, also der Gott wohlgefällig ist, dem gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er die Beschäftigung, einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Wir können auch an das denken, als Hiob mal einmal schrecklich leiden musste und da sprach seine Frau zu ihm Folgendes. Sie hat zu ihm gesagt, das ist in Hiob 2, Vers 9, hältst du immer noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Und was hat Hiob darauf geantwortet? Und er sprach zu ihr, du redest wie eine törichte Frau redet oder wie eine dumme Frau redet. Also hier haben wir das wieder mit diesem Dummsein, diesem Törichtsein. Wenn wir das Gute aus der Hand Gottes nehmen, sollten wir dann nicht auch das Böse aus der Hand Gottes nehmen? Das fällt natürlich heute vielen schwer, auch das Böse aus der Hand Gottes zu nehmen. Aber bei diesem Mann war das so, in unserem Gleichnis, der hat noch nicht mal das Gute aus der Hand Gottes genommen. Zumindest war ihm das nicht bewusst. Ich springe jetzt nochmal direkt rein in den Prediger, Kapitel 3, ab Vers 1. Alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Dieser Mann dachte nicht ans Sterben in unserem Gleichnis. Vers 9 im Prediger. Was für ein Gewinn hat der Schaffender bei dem, womit er sich abmüht? Was für ein Gewinn hat er denn? Naja, er hatte viel Gewinn. Aber lesen wir weiter, Vers 10. Ich habe die Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Dieser Mann dachte nicht an die Ewigkeit. Ja, er dachte an die nächsten Jahre. Dachte, okay, ich habe jetzt für die nächsten Jahre ausgesorgt. Aber was sind schon die nächsten Jahre, selbst wenn er wirklich jetzt noch viele Jahre gelebt hätte, was sind schon viele Jahre gegen die Ewigkeit? Natürlich nichts, nur ein Hauch. Dieser Mann dachte in seiner Dummheit, dass er seiner Seele etwas Gutes tun könnte. Ich lese jetzt nochmal Vers 19 in unserem Abschnitt. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Und dabei war seine Seele auf dem Weg ins ewige Verderben. Und jetzt nochmal Vers 21, da sagt Jesus, so ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht Reiches in Bezug auf Gott. Und deswegen frage ich uns, worin sammeln wir unsere Schätze? Worin geht es bei uns in unserem Leben? Was sind deine Prioritäten? Jesus sagte mal in der Bergpredigt in Matthäus 6, 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Beides geht nicht. Entweder Gott oder den Mammon. Und in 1. Timotheus Kapitel 6 sagt Paulus ab Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, und das haben wir alle, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Was ist die Lektion für uns? Die Lektion für uns lautet, sei kein Dummkopf wie dieser Mann. Und was heißt das jetzt positiv? Also man soll nicht dumm sein, man soll kein Dummkopf sein, aber was heißt das denn positiv formuliert? Positiv heißt das, sei weise, sei klug, aber wie wird man klug? Wie kann man denn weise werden? Oder wie kann man in Weisheit zunehmen? Wie kann man in Klugheit zunehmen? Jakobus schreibt das in Kapitel 1. Können wir aufschlagen, da geht es ja um Versuchungen. Und da schreibt er, wie wir weise sein können. Jakobus Kapitel 1. Und ich springe jetzt einfach direkt rein in Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, was soll man dann machen? So erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, so ist er doch ein wankelmütiger Mensch, unstetig in allen seinen Wegen. Und die Voraussetzung, dass man das tut, die finden wir in Römer 12, Vers 16. Da heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug oder haltet euch selbst nicht für weise. Und jetzt möchte ich dir noch eine Frage stellen und die musst du jetzt nicht laut beantworten, ganz unter uns. Hältst du dich selbst für klug? Würdest du sagen, dass du selbst klug bist? Würdest du sagen, dass du selbst weise bist? Ich weiß nicht, vielleicht vergleichst du dich manchmal mit anderen Menschen, die dümmer sind als du, dann schneidet man manchmal vielleicht ganz gut ab. Das Wort Gottes sagt, wir sind nicht klug, wir sind nicht weise. Wir sollen uns selbst nicht für klug und für weise halten. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, warum wir Bibelstunden haben, warum wir Predigten haben, warum wir uns vorbereiten bei einer Bibelstunde und bei der Predigt, weil wir es nötig haben. Wir haben es nötig, dass wir dazulernen. Wenn wir wirklich weise wären, wenn wir wirklich klug wären, dann müssten wir eigentlich keine Predigten hören, dann müssten wir eigentlich auch keine Bibelstunden hören. Und ich habe das wirklich mal erlebt. Ich habe einen Mann kennengelernt, den kennt ihr alle nicht. Das war ein Mann, der hat Theologie studiert, der hatte einen theologischen Abschluss und hat zu mir gesagt, ja, ich habe jetzt Theologie studiert und jetzt weiß ich eigentlich genug. Also jetzt weiß ich eigentlich alles. Und er geht in keine Gemeinde, hört sich auch keine Predigten an, weil er der Überzeugung ist, jetzt habe ich Theologie studiert und das war's, das reicht jetzt. Klar, ich bin jetzt nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt, aber ich weiß eigentlich jetzt genug. Das ist so ein gutes Zeichen, wie man es nicht machen sollte. Und ich möchte dich ganz direkt fragen, betest du konkret dafür, dass Gott dir Weisheit schenkt? Zum Beispiel, wenn du deine stille Zeit machst, betest du konkret dafür, dass Gott dir Weisheit und Erkenntnis schenkst? Oder wenn du hier bist und dir eine Predigt anhörst, betest du dafür, dass Gott dir Weisheit schenkst? Oder wenn du dir hier die Bibelstunde anhörst, betest du dafür, dass Gott dir Weisheit schenkt? Die gute Nachricht ist, Gott wird uns Weisheit schenken, wenn wir ihn darum bitten. Aber wir sollen ihn darum bitten. David schreibt einmal in Psalm 19, ganz am Ende, Psalm 19, Vers 15, da betet er folgendes: Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und manche übersetzen auch das Gespräch meines Herzens. Also er betet dafür, dass die Gedanken, dass seine Gedanken Gott gefallen. Betest du auch dafür? Betest du auch dafür, dass deine Gedanken, das, was du denkst, Gott zur Ehre dient? Ich komme jetzt nochmal zu unserem Abschnitt. Ich komme jetzt nochmal zu Vers 20. Gott sprach zu dem Mann Folgendes. Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Vers 21. So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ich möchte jetzt einige Fragen stellen und damit komme ich zum Schluss. Einige herausfordernde Fragen. Was ist deine Perspektive? Lebst du für die Ewigkeit? Hast du im Blick, dass du jede Sekunde sterben könntest? Dass dein Leben in der Hand Gottes hängt? Glaubst du, hast du Frieden mit Gott? Glaubst du, dass Jesus für alle deine Sünden gestorben ist, dass er alle deine Sünden bezahlt hat? Bist du dankbar für das, was Gott dir gibt? Freust du dich an den Gaben Gottes? Genießt du sie auch zur Ehre des Herrn? Akzeptierst du auch, dass Gott dir nicht alles gibt, was du dir wünschst? Gibst du Gott dann trotzdem die Ehre? Lobst du ihn dann trotzdem? Bist du ihm dann trotzdem dankbar? Jesus hat ja gesagt, dass wir Schätze bei Gott sammeln sollen. Und er bringt auch ein paar Beispiele, was das heißt. Er sagt in Matthäus 6 zum Beispiel, wenn wir spenden, dann sollen wir das nicht machen, um von den Leuten gesehen zu werden. Also dass die Leute uns loben. Und er sagt dann, wenn wir das im Verborgenen tun und wenn wir dann kein Lob von den Menschen kriegen, dann wird uns Gott dafür belohnen. Oder er bringt das Beispiel Beten. Er sagt, wir sollen nicht beten, um von den Leuten belohnt zu werden, um bei den Leuten gut angesehen zu sein. Er sagt, wenn wir so beten, dass wir nicht die Ehre von Menschen suchen, dass wir keine Belohnung von Menschen suchen, dann wird uns Gott dafür belohnen. Dann sammeln wir Schätze. Oder er nennt das Fasten in der Bergpredigt, dass wenn wir das machen sollen, sollen wir das so machen, dass es die anderen nicht mitbekommen. Anderen sollen das nicht mitbekommen, damit wir nicht Ehre von den Menschen kriegen, damit die anderen nicht denken, boah, der ist aber ganz schön fromm, wow. Also wir sollen damit nicht angeben, sondern wir sollen das heimlich machen, damit Gott uns dafür belohnt. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Die Lektion ist, lass uns nicht dumm sein, sondern lass uns klug sein und lass uns danach streben, unser ganzes Leben lang. Und deswegen brauchen wir einander, deswegen brauchen wir die Gemeinde. Deswegen sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen und deswegen möge der Herr sich über uns erbarmen. In Jesu Namen. Amen.